In der heutigen Predigt wollen wir uns Gedanken zum Thema Nachfolge machen. Dabei steht die Frage im Zentrum, was die Nachfolge Jesu kostet, beziehungsweise welches die Bedingungen der Nachfolge Jesu sind. Dazu lese ich uns jetzt aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 14, die Verse 25 bis 35. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne diesen Text mit mir zusammen aufschlagen. Lukas Kapitel 14, die Verse 25 bis 35. Es ging aber große Volksmengen mit ihm. Und er, Jesus, wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande sei, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz nun ist gut, wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich, man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Soweit das Wort aus der Heiligen Schrift. Wir neigen unser Haupt zum Gebet. Herr Jesus, wir wollen still werden, um zu hören, was du uns durch dein Wort zu sagen hast. Wir bitten dich, Herr, dass du uns volle Konzentration schenkst, dass du unsere Herzen öffnest für dein Reden und für dein Wirken. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern auch Täter des Wortes. Wir bitten dich, Herr, dass dein Wort in unserem Leben auf guten Boden fällt, dass es aufgeht, dass es wächst und viel Frucht bringt zu deiner Verherrlichung. Herr, halte den Satan und alle finsteren Mächte fern von uns, dass sie uns nicht in irgendeiner Weise angreifen können. Segne du das Reden und das Hören deines Wortes an uns allen. Amen. Kürzlich waren in den Nachrichten zu lesen, dass einem Mann in den USA ein großes Missgeschick passiert war. Bei einer Auktion im Internet hatte er für etwas mehr als 9.000 Dollar vermeintlich eine Villa gekauft. Auf dem Foto war im Hintergrund zwar tatsächlich eine Villa zu sehen, verkauft wurde aber, und das hatte ausdrücklich in der Beschreibung gestanden, nur ein kleiner Rasenstreifen vor der Villa, der 30 cm breit und einige Meter lang war. Dieser Rasenstreifen hätte einen Realwert von rund 50 Dollar gehabt. Tja, Pech gehabt, würden wir sagen. Das kommt davon, wenn man das Kleingedruckte nicht liest. In der Geschäftswelt ist das üblich, dass die Vorteile der Produkte teils übertrieben stark hervorgehoben werden. Die Schwächen aber verschweigt man oder erwähnt sie nur ganz am Rande. Selbst in Verträgen stehen die Pflichten und negativen Bedingungen oft nur im Kleingedruckten. Die Gefahr, dass man bei Verträgen übers Ohr gehauen wird, ist daher nicht zu unterschätzen. Wer Jesus nachfolgen will, sollte sich daher auch über die Bedingungen und die Konsequenzen der Nachfolge Jesu informieren. Die Bibel ist dabei, im Gegensatz zu dem, was wir in der Welt so erfahren, sehr nüchtern. und ehrlich, und zwar in beiden Hinsichten. Sie zeigt uns einerseits die Vorteile und den Lohn der Nachfolge Jesu, aber sie führt uns auch schonungslos und offen die Bedingungen und den Preis der Nachfolge Jesu vor Augen. Und um Letzteres geht es schwerpunktmäßig in der heutigen Predigt. Auch wenn unser heutiger Predigttext lediglich Lukas 14, Vers 27 ist, so möchte ich uns zum besseren Verständnis den Text ab Vers 25 lesen. Lukas 14, ab Vers 25. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm, also mit Jesus. Und Jesus wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Und dann heißt es noch in Vers 33, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Wenn wir einen Bibeltext betrachten, so gilt es immer auch, dessen Kontext zu berücksichtigen. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, in welchem Verhältnis steht unser Text zu dem vorausgehenden und zu dem nachfolgenden Text. Es ist nämlich beachtenswert, dass Jesus das Thema Nachfolge nicht mit den Bedingungen beginnt, sondern mit der Einladung in die Nachfolge. In Lukas 14, in den Versen 15 bis 24, der Text, der unserem Predigttext vorausgeht, geht es um die Einladung in die Nachfolge Jesu. Jesus schildert uns das Gleichnis vom großen Gastmahl. Ein Mann macht ein großes Gastmahl und lud viele Leute dazu ein. Als das Gastmahl endlich stattfinden sollte, sandte er seinen Knecht aus, den Eingeladenen zu sagen: Kommt, das Mahl ist bereit. Doch die Eingeladenen lehnten einer nach dem anderen ab. Der eine hatte sich gerade ein Acker gekauft und wollte ihn besehen. Der andere hatte 5 Joch Ochsen gekauft, die er erproben wollte. Und ein Dritter hatte gerade geheiratet und konnte daher nicht kommen. Heutigen Tags würde man sagen, der war gerade in den Flitterwochen. Der Knecht berichtet dem Hausherrn von den Ablehnungen, worauf dieser zornig wird. Und darauf sendet der Hausherr nochmals seinen Knecht aus und lädt jetzt die Armen, Krüppel, Blinden und Lahmen ein. Und diese nehmen die Einladung an. Als immer noch Raum ist, sagt der Hausherr zu seinem Knecht: Geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen. 4 Gedanken möchte ich hierzu hervorheben. Erstens, die Einladung zum Gastmahl geht vom Herrn aus. Er ist derjenige, der seinen Knecht losschickt, Leute zu diesem Gastmahl einzuladen. Und das ist auch bei der Erlösung der Fall. Es ist Gott, der sich in Jesus aufgemacht hat und einen Ausweg aus unserer Verlorenheit geschaffen hat. Und in Jesus Christus sucht er uns in Sünde verlorene Menschen auf und bietet uns Vergebung und ewiges Leben durch den Glauben an. Zweitens, die erste Gruppe der Eingeladenen lehnt die Einladung ab. Auf den ersten Blick sind es ganz normale Menschen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Aber warum lehnen sie die Einladung ab? Jedem ist irgendetwas wichtiger in ihrem Leben als die Teilnahme am Gastmahl. Dritter Gedanke. Die zweite Gruppe der Eingeladenen nimmt die Einladung bereitwillig an. Mit der Beschreibung dieser Personen wird klar, dass sie eigentlich unwürdig sind, an dem Gastmahl teilzunehmen. Das ist ein Bild für Personen, die nichts als ein Haufen Sünde vorzuweisen haben. Es ist interessant, dass der Hausherr seinen Knecht sogar sagt, er soll sie nötigen, hereinzukommen. Damit wird die Dringlichkeit zum Ausdruck gebracht. Als wir als Familie vor einigen Wochen in Italien waren und um die Mittagszeit durch die Straßen von Venedig schlenderten, wurden wir ständig von irgendwelchen Restaurantbesitzern angesprochen. Jeder wollte uns dazu bewegen, in seinem Restaurant etwas zu essen. Einige stellten sich uns regelrecht in den Weg, hielten uns die Speisekarte entgegen oder gingen uns sogar noch ein paar Schritte nach, um uns irgendwie dazu zu überreden, doch noch bei ihnen etwas zu essen. So eine Aufdringlichkeit kannte ich bis jetzt eigentlich nur von den Straßenverkäufern in Paraguay. Aber in Lukas 14, Vers 23 wird erkennbar, dass auch ein Evangeliumsverkündiger seine Mitmenschen nötigen soll, den Weg in die Nachfolge Jesu einzuschlagen. Schließlich steht hier die Ewigkeit auf dem Spiel und nicht nur ein Mittagessen. Und viertens, der Hausherr wird über diejenigen, die seine Einladung nicht annehmen, zornig. Was dann auch noch Folgen nach sich zieht. Die Menschen, die Gottes Heilsangebot ablehnen, werden nämlich nicht an dem Gastmahl teilnehmen. Es geschieht also zweierlei. Der Herr lockt mit der exklusiven Einladung zum Gastmahl, aber er verschweigt auch nicht seinen Zorn und die daraus resultierenden Konsequenzen, wenn man seine Einladung ablehnt. Evangeliumsverkündigung ist daher immer beides. Es zeigt auf, was wir durch den Glauben an Jesus Christus erhalten, nämlich Sündenvergebung und ewiges Leben. Aber es zeigt auch auf, dass alle, die dieses Heilsangebot in Jesus Christus nicht annehmen, letztendlich ins ewige Verderben gehen. Es gibt Leute, die sagen, wie kann man nur vom Zorn Gottes reden oder vom Gericht oder von einer ewigen Verdammnis? Darauf antworte ich dann, ganz einfach, weil Gott es in seinem Wort auch tut. Wir werden Gottes Barmherzigkeit, Gnade und Liebe nicht verstehen, wenn wir nicht erkennen, wie schlimm Sünde in Gottes Augen sind. Und Sünde ist etwas derart Schlimmes in Gottes Augen, dass er mit Menschen, die in Sünde leben, für ewig nichts zu tun haben will und es auch nicht kann, weil er heilig ist. Aber weil Sünde für uns Menschen letztendlich ins ewige Verderben führt und Gott es nicht möchte, tat er das einzig Mögliche, um uns davor zu bewahren. Er bestrafte seinen eigenen Sohn, damit jeder straffrei ausgeht, der sich im Glauben in die Nachfolge Jesu begibt. Oder anders formuliert, Gottes Sohn hat sein Leben dafür eingesetzt, damit du nicht ins Verderben gehen musst, sondern sofern du zu Jesus umkehrst. Gott setzte alles dran, um dich darauf aufmerksam zu machen, dass du dich auf falschem Wege befindest. Mit einer Begebenheit aus dem Jahr 2013 möchte ich das einmal veranschaulichen. Es ist im Dezember 2013, kurz vor Weihnachten. Ein LKW-Fahrer ist mit seinem LKW zu später Stunde in Deutschland unterwegs. Er ist gerade dabei, einen anderen LKW zu überholen, als er durch die Funkanlage erfährt, dass auf seiner Spur ein Falschfahrer unterwegs ist. Sogleich nimmt er mit dem anderen LKW-Fahrer, den er eben überholt hat, per Funkanlage Kontakt auf. Sie beschließen, den Falschfahrer zu stoppen, indem sie nebeneinander fahrend eine Mauer bilden. Der andere LKW-Fahrer zweifelt anfänglich und sagt, willst du wirklich dein Leben riskieren? Doch er ist fest entschlossen, denn wenn sie jetzt nicht handeln, steht das Leben anderer Menschen auf dem Spiel. So nehmen beide LKWs nebeneinander fahrend jeder eine der beiden Spuren auf der Autobahn ein. Sie drosseln die Geschwindigkeit auf etwa 40 bis 50 Kilometer pro Stunde und schalten die Warnblinkanlage ein. Hinter ihnen bilden die anderen Autos eine Schlange und begleiten die zwei LKWs mit einem Hubkonzert, ohne zu wissen, dass die vor ihnen fahrenden LKWs ihr Leben gerade retten. Kurz darauf taucht vor den LKWs das Licht des Falschfahrers auf, der mit hoher Geschwindigkeit auf sie zugerast kommt. Die LKW-Fahrer schalten ihre Scheinwerfer ein und aus, um dem Falschfahrer auf seine katastrophale Situation aufmerksam zu machen. Und tatsächlich erkennt der Falschfahrer seinen großen Fehler und kann gerade noch rechtzeitig abbremsen. In Tränen aufgelöst erzählt der Falschfahrer, der übrigens ein Familienvater war, wie er bei einer Raststätte kurz eingenickt war, dann böse geträumt hatte und unter dem Eindruck dieses Albtraums losgefahren war, aber eben in die falsche Richtung. Jeder von uns, der noch keine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen hat, ist in Gottes Augen ein Falschfahrer. Doch Jesus hat, wie diese LKW-Fahrer, sein Leben für uns eingesetzt, damit wir nicht im Verderben enden. Wie oft muss Gott noch in deinem Leben die Warnblinkanlage einschalten, um dir zu erkennen zu geben, dass du dich auf einem falschen Weg befindest? Jesus hat für deine Rettung nicht nur sein Leben riskiert, wie die LKW-Fahrer, er hat es eingesetzt. Er hat für deine Rettungsaktion sogar sein Leben gelassen. Lässt du dich warnen? Bremst du ab und kehrst um, bevor es zu spät ist? Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. So viel zu der Einladung in die Nachfolge Jesu. Wenn wir dann nun Jesus unsere Sünden bekannt haben und ihm im Glauben angenommen haben, dann ist die Frage, was denn die Nachfolge Jesu alles noch beinhaltet. Welche sind die Bedingungen der Nachfolge Jesu? In Lukas 14, Vers 27 sagt Jesus, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. In welchem Zusammenhang sagt Jesus diese Sätze? Jesus ist gerade unterwegs. Er ist aber nicht allein unterwegs. In Vers 25 heißt es, dass große Volksmengen mit ihm gehen. Während der Wanderung dreht sich Jesus um und sagt zu den Leuten, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. In den großen Volksmengen wird es sicher solche Menschen gegeben haben, die einfach nur mal hören wollten, was Jesus so zu sagen hatte. Vielleicht wollten sie auch mal ein Wunder von ihm sehen. Jesus will aber keine Beobachter. Er will keine Interessenten, Mitläufer oder Fans. Er will Menschen, die sich selbst verleugnen und ihm nachfolgen, koste es, was es wolle. In den Zeiten des Friedens und des Wohlstands mögen sich vielleicht viele Menschen Christen nennen. Aber ich wage zu behaupten, dass ein großer Teil davon lediglich Mitläufer sind. Namenschristen. Erst wenn es hart auf hart kommt, wenn der Glaube an Jesus Christus etwas kostet, sieht man, wer tatsächlich bereit ist, sein Kreuz zu tragen. Wenn Jesus hier sagt, dass wir unsere Eltern, den Ehepartner, die Kinder oder unsere Geschwister hassen sollen, heißt das, dass sie uns niemals wichtiger werden sollen als Jesus. Vielleicht bist du gläubig, aber dein Ehepartner nicht. Und jetzt sagt dein Ehepartner, wenn du nicht aufhörst, an diesen Jesus zu glauben und weiterhin in den Gottesdienst gehst, werde ich mich von dir scheiden lassen. Oder man bekommt von den Kindern zu hören, weil ihr an Jesus glaubt, wollen wir mit euch keinen Kontakt mehr haben. Tja, und dann wird man älter und dann dürfen nicht einmal die Enkelkinder mehr zu Besuch kommen. Oder man ist bereits im fortgeschrittenen Alter und man würde sich freuen, wenn die Kinder hin und wieder ihre Hilfe anbieten würden, aber sie tun es nicht, weil man an Jesus glaubt. Auch in solchen Momenten wird der Glaube hart auf die Probe gestellt. Der Feind weiß, dass uns die Versuchungen besonders hart trifft. wenn wir uns zwischen den Familienangehörigen oder Jesus entscheiden müssen. Und nur wer Jesus an die erste Stelle setzt, kann ein Nachfolger Jesu sein. Im zweiten Teil von Vers 26 ergänzt Jesus dann eine zweite Bedingung. Nur wer sein eigenes Leben hasst, kann ein wahrer Nachfolger Jesu und Jünger Jesu werden. Jesus nachzufolgen kann heißen, eigene Zukunftspläne aufs Spiel zu setzen. In einem Lied heißt es, wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel. Wer Jesus nachfolgen will, muss seine eigenen Wünsche, Pläne und Ziele unter die Herrschaft Gottes stellen. Es mag sein, dass Jesus deinen Wunschberuf bestätigt, aber es kann genauso gut sein, dass Gott andere Pläne für dein Leben hat. Dann heißt es, von den eigenen Zukunftsplänen Abschied zu nehmen. Wir können nicht Jesus nachfolgen und gleichzeitig versuchen, unsere berufliche Karriere selbst zu planen. Wer Jesus nachfolgt, hat die Selbstbestimmungshoheit an Jesus abgegeben. Er ist nicht mehr Herr seines eigenen Lebens. Und noch etwas. Sich selbst zu hassen heißt auch, dass es sich in meinem Leben nicht mehr alles um mich dreht, sondern nur noch um Jesus. Frage, wie viel Zeit und Geld investierst du in dein Aussehen? Machst du deinen Selbstwert von Jesus abhängig oder von deinem Aussehen? Viele junge Menschen nutzen die sozialen Medien, um sich selbst darzustellen. Beinahe täglich posten sie neue Fotos von sich, von der neuen Frisur, dem gestählten Oberarm und so weiter. Ihre Profile sind voll von Bildern, bei denen sie im Mittelpunkt stehen. Diese Menschen sind auf der Suche nach Anerkennung und meinen, ihre Anerkennung darin zu finden, wenn jemand ihre teils retuschierten Fotos liked. Je mehr Likes man hat, desto besser fühlt man sich. Hinzu kommt noch, dass man übertrieben viel Geld für Schmuck und Kleider ausgibt. Es gibt Leute, deren Schuh- und Kleiderschrank aussieht wie ein Kaufhaus im Kleinformat. Der ganze Optimierungswahn, der uns in den Medien diktiert wird, macht auch vor dem eigenen Aussehen keinen Halt und führt letztendlich zu einer Art Selbstvergötterung. Und Selbstvergötterung ist die Höchstform von Selbstverwirklichung. Und Selbstverwirklichung ist das Gegenteil von Selbstverleugnung. Wer sich im Beruf, im Sport, im Aussehen, im Hobby oder sonst irgendwie selbst verwirklichen will, ist nicht geeignet für die Nachfolge Jesu. Wer Jesus nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen. Es gibt viele Christen, die wollen zwar die Ewigkeit bei Gott verbringen, wollen dafür aber nicht auf die Selbstverwirklichung verzichten. Einige liegen sogar derart daneben, dass sie Gott als Hilfsmittel auf dem Weg ihrer eigenen Selbstverwirklichung nutzen wollen. Gott soll ihnen helfen, ihre Wünsche und Träume zu erfüllen. Und wehe, wenn Gott alle unsere Luxuswünsche nicht sofort erhört. Wisst ihr, was in Jakobus 3, 4, Vers 3 dazu steht? Es heißt da, ihr bittet im Gebet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Der Eintrittspreis in das Reich Gottes kostet nichts, aber die Nachfolge Jesu kostet uns alles. Und gemäß Bibel gehört beides unzertrennlich zusammen. Gott will keine halben Christen. Er will auch keine Dreiviertel-Christen. Gott will Menschen, die sich ihm ganz ausliefern, die bereit sind, ihr eigenes Kreuz zu tragen. Wer zwischen der Nachfolge Jesu und dem Ego-Trip hin und her pendelt, hat letztendlich kein Eintrittsrecht im Himmel. Es ist für Jesus eine riesige Beleidigung, wenn wir immer wieder mit dem alten Leben flirten und hier und da die Welt liebgewinnen. Was würde man von einem Fußballspieler halten, der vom FC Bayern zum größten Konkurrenten BVB wechselt, dann aber, wenn der nächste Klassiko ansteht, teilweise für den BVB und teilweise für den FC Bayern spielen würde. So ein Spieler ist für beide Mannschaften nicht zu gebrauchen. Oder stellt euch vor, euer Ehepartner kommt auf euch zu und sagt, ich liebe dich, aber hin und wieder gehe ich fremd. Wir würden sicher tief traurig sein und gleichzeitig schäumen vor Wut. Wenn wir uns für die Nachfolge Jesu entschieden haben, es aber immer wieder Dinge in unserem Leben gibt, die uns wichtiger sind als Jesus, begehen wir, bildlich gesprochen, geistlichen Ehebruch. Und deshalb sagt Jesus auch ganz klar, wer mir nachfolgen will, muss bereit sein, alles für mich aufzugeben. Er muss bereit sein, sein Kreuz zu tragen. Sein Kreuz zu tragen heißt, Opfer und leidensbereit zu sein. Sind wir wirklich bereit, um Jesu Willen auf Wohlstand, auf Ruhm, auf Ehre, auf Annehmlichkeiten und so weiter zu verzichten? Ein Mann, der in die konsequente Nachfolge Jesu eingestiegen ist und mir ein großes Vorbild ist, ist Judson van Deventer. Er wurde im Jahr 1855 in Nordamerika geboren und war später als Kunstlehrer an einer Schule tätig. Nebenbei diente er auch als Laienprediger in einer Methodistengemeinde. Einige seiner Freunde erkannten seine evangelistische Begabung und ermutigten ihn, den Beruf als Lehrer und Künstler an den Nagel zu hängen und vollberuflich in die Missionsarbeit einzusteigen. Judson van Deventer tat sich mit dieser Entscheidung jedoch schwer. 5 lange Jahre schleppte er sich mit dieser Frage herum, bis er sich endlich durchrang, sein Leben voll und ganz der Missionsarbeit hinzugeben und dem Ruf Gottes zu folgen. Er war bereit, seine eigenen Träume aufzugeben und dem Ruf Gottes zu folgen. Damals dichtete er den Text des bekannten Liedes »Alles will ich Jesus weihen«. In diesem Lied bringt er treffend auf den Punkt, was es heißt, Jesus konsequent nachzufolgen. Es heißt da in der ersten Strophe »Alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Leib und Seele, Gut und Habe, alles soll sein eigen sein.« Das eigene Kreuz zu tragen heißt aber längst nicht immer, dass man seinen Beruf an den Nagel hängen muss, um Vollzeitmissionar zu werden. Ich kenne eine gläubige Frau, die relativ jung geheiratet hat und eine glückliche Ehe führte. Doch als sie etwa ein Jahr verheiratet waren, wurde ihr Mann bei einem Brand schwer verletzt. Seitdem ist er schwerstbehindert und voll pflegebedürftig. Nicht einmal reden kann sie mit ihm. Diese junge Frau geht ihren Ehemann, der sie offenbar nicht einmal mehr erkennt, regelmäßig im Pflegeheim besuchen und das schon über 15 Jahre hinweg. Eine Scheidung kommt für sie nicht in Frage, denn sie hat ja ihrem Ehemann vor Gott versprochen, treu zu sein und das in guten wie in bösen Tagen. Diese Frau hat ein ganz anderes Kreuz zu tragen. Jeder von uns Christen hat sein eigenes Kreuz zu tragen. Es bringt nichts, wenn wir unsere Kreuze miteinander vergleichen. Wir können uns unsere Kreuze nicht aussuchen. Die entscheidende Frage ist einfach, ob wir bereit sind, unser Kreuz zu tragen, welches Gott uns auferlegt. Deshalb fordert Jesus die Menschen in Lukas 14 auch auf, sich genau zu überlegen, ob sie bereit sind, diesen Preis der Nachfolge zu bezahlen. Jesus vergleicht das mit einem Mann, der einen Turm bauen möchte. Bevor man so ein großes Projekt startet, wird jeder normale Mensch sich zuerst genau ausrechnen, was so ein Turm kostet. Und falls man nicht die nötigen finanziellen Mittel hat, wird man so ein großes Bauprojekt erst gar nicht starten. Denn es wäre viel zu peinlich, wenn man das Bauprojekt halbfertig abbrechen müsste. So fordert Jesus uns auch auf, genau zu überlegen, ob wir bereit sind, den Preis der Nachfolge zu zahlen. Es nützt nichts, wenn man einen guten Start hinlegt, dann aber, wenn es hart auf hart kommt, seine Sachen packt und geht. Jesus will keine Teilzeitchristen, sondern Menschen, die sich ihm ganz ausliefern. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich bekennen, dass ich immer wieder in der Gefahr stehe, hier und da die Herrschaft in meinem Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Doch dann klopft, bildlich gesprochen, Jesus mir wieder liebevoll, aber ganz bestimmt auf die Schultern und fragt: Na, Oliver, wie ist es mit deiner Zeiteinteilung? Oder wie sieht es aus mit den Prioritäten in deinem Leben? Und dann darf ich ihm das Wiederaufleben meines egoistischen alten Lebens bekennen und mich erneut voll und ganz unter die Herrschaft Jesu stellen. Ja, Jesus nachzufolgen kostet uns alles. Aber Jesus hat auch von dem Lohn der Nachfolge gesprochen. In Markus 10, Verse 29 und 30 steht, und damit schließe ich die Predigt, Jesus sagt: Da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Wir stehen auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, du hast uns heute vor Augen geführt, was die Nachfolge kostet. Du lädst uns ein in die Nachfolge. Du bist derjenige, der unsere Sünden vergeben kann, der uns ewiges Leben schenken kann, sonst niemand. Herr, ich danke dir für all diejenigen, die dieses Gnadengeschenk im Glauben bereits angenommen haben. Und ich möchte dich für uns bitten, dass wir diesen schmalen Weg der Nachfolge mit deiner Kraft und mit deiner Hilfe konsequent gehen können. Ohne dich können wir nichts tun. Danke, Herr, dass du uns helfen willst. Und Herr, wir wollen uns ganz bewusst immer wieder neu unter deine Herrschaft stellen. Wir wollen ganz bewusst neu uns unter dein Wort stellen und hinaufblicken zu dir, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und Herr, wenn Menschen hier sind, die noch nicht im Glauben stehen, so bitten wir dich, Herr, dass du sie überführst, dass du sie zu Buße leitest und dass sie doch zum Glauben finden und gerettet werden und auch in die Nachfolge einsteigen. Herr, ich bitte dich um deinen Segen für uns alle und danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Segne das Nachdenken und Nachsinnen über das gehörte Wort an uns allen. Amen.
Musik.